Bisher habe ich mich für den Bürgermeisterwahlkampf in Tübingen nicht so recht interessiert. Die Bürgermeisterwahlen sind am nächsten Sonntag, den 19. Oktober. Aber nun hat es doch Anknüpfungspunkte gegeben, denn in Tübingen werden massive Demokratiedefizite deutlich, die vom Tübinger Spießbürgertum getragen werden. Und aus diesem Anlass habe ich dann auch einen der Kandidaten, Hermann Johannes Sassmannshausen, hier eingeladen. Ich begrüße dich recht herzlich.
Schönen Tag, liebe Wüste-Welle-Hörer.
Und wir wollen uns darüber unterhalten, wie Hermann die Ungerechtigkeiten empfindet, die so bei den einzelnen Darstellungsmöglichkeiten für die Kandidaten zutage treten und wie die Tübinger und Tübingerinnen damit umgehen, und wollen dann auch noch ein bisschen inhaltlich werden, indem wir uns über die Stadtentwicklung und über den Verkehr unterhalten, um daran mal exemplarisch zu zeigen, wo die Defizite in Tübingen liegen und wie sie auch weiterhin defizitär behandelt werden. Und vielleicht kommen wir auch zum Schluss noch dazu, uns über Bürgerinnenbeteiligungen zu unterhalten. Ja, wie kommen wir zu dieser Sendung hier? Also es gibt so eine relative Ungleichbehandlung der einzelnen Kandidatinnen im Wahlkampf hier in Tübingen. Also in der Südwestpresse werden die einzelnen Kandidaten aufgeteilt in Haupt- und Nebenkandidaten oder polemisch dann auch in die professionellen Kandidaten oder die Spaßfraktion. Was diese Aufteilung soll, ist mir nicht ganz klar, sofern es sich dabei dann auch um Tagblatt-Redaktionsartikel handelt oder auch im Podium des Sozialforums zum Beispiel. Da wurden überhaupt nur zwei Kandidaten eingeladen, der Herr Palmer und die Frau Soltis. Eigentlich ein Armutszeugnis für das Tübinger Sozialforum, denn eigentlich sollte sich das Sozialforum besonders um randständische Menschen kümmern. Aber genauso der Tübinger Handelsverein war es, glaube ich, die Gewerbetreibenden haben ein Podium veranstaltet und auch hier nur Herrn Palmer und Frau Soltis eingeladen. Die beiden zweiten Kandidaten, Markus Vogt und Hermann Johannes Sassmannshausen, mussten wie so oft draußen bleiben. Ja, die offizielle Kandidatenvorstellung der Stadtverwaltung in der Hermann-Heppern-Turnhalle war schlecht beworben und dann war die Halle auch nur halb voll. Auch ein relatives Armutszeugnis für die Organisationsvielfalt der Stadt Tübingen. Und dann die Tagblattpodien. Dort waren die Möglichkeiten der Kandidaten, sich darzustellen, derart ungerecht verteilt. Ich habe hier den vorgeschriebenen Ablaufplan für diese Veranstaltung und habe mir das mal so grob, ich selber war nicht auf den Veranstaltungen, aber ich habe mir das hier mal herausgerechnet, wie viel Redezeit die einzelnen Kandidaten so ungefähr zur Verfügung hatten. Und da kamen die beiden sogenannten Hauptkandidaten, Herr Palmer, der jetzige Bürgermeister, und Frau Soltis, auf insgesamt jeweils 45 Minuten Redezeit, die ihnen zugestanden wurden, und die sogenannten Nebenkandidaten von der Spaßfraktion, die eben gar nicht zu einer Fraktion gehören, der Markus Vogt und Hermann Johannes Sassmannshausen, haben jeweils circa 12 Minuten auf diesem Podium Redezeit zur Verfügung bekommen. Das zeigt, wie ungerecht diese Behandlung ist, und soweit ich das weiß, ist einzig alleine das Regionalfernsehen RTF1 hat neutral berichtet und die Kandidaten relativ gleich behandelt. Hermann, wie fühlt man sich, wenn man so als Nebenkandidat auf das Abstellgleis geschoben wird?
Es ist natürlich schwierig, weil man hat ja sowieso die Nachteile, dass man weder so viel Kohle hat, da sind fünfstellige Summen im Gespräch, um den Wahlkampf zu führen, noch so viel Manpower drumherum. Also ich mache es alleine, deswegen habe ich natürlich sehr viel zu tun. Und es ist auch manchmal relativ schwierig, weil die Dinge natürlich nicht immer funktionieren, so wie man es sich wünscht. Und wenn man dann natürlich noch Nachteile hat, überhaupt sich präsentieren zu können in den Foren, die eigentlich öffentlich-demokratisch dafür gedacht sind, dann wird es natürlich irgendwann mal fast unmöglich. Und wenn man dann auch noch in irgendeine Ecke gedrängt wird, in die man überhaupt nicht möchte, weil ich mache das ganz sicher nicht aus Spaß, sondern ich mache das schon, weil ich in Tübingen auch was zeigen will, weil ich irgendwelche Inhalte rüberbringen will, und ich habe eigentlich auf den Podien keine Späße gemacht, dann ist es eigentlich nicht besonders fair, einen als Spaßkandidaten zu bezeichnen.
Wie hat sich das auf diesen Podiumsveranstaltungen dargestellt? Also das Tagblatt als städtische Zeitung, sollte man ja eigentlich meinen, dass sie ein Interesse daran hat, alle Kandidaten und Kandidatinnen gleichmäßig darzustellen, gleichmäßig in der Berichterstattung, ich sag mal, zu hofieren. Stattdessen werden die beiden dicksten Kandidaten, der Bürgermeister Herr Boris Palmer und Frau Soltis, eigentlich hofiert, währenddessen die anderen beiden Kandidaten, du und der Markus Vogt, herabgewürdigt werden und als Spaßfraktion betitelt werden und auch in Artikeln relativ schlecht kommentiert werden. Wie hat sich diese Situation der Ungleichbehandlung auf dem Tagblattpodium dargestellt?
Ja, einfach mal schon dadurch, dass man praktisch nur einmal wirklich dran gekommen ist und relativ auch viel kürzer als die anderen. Und es ist eben auch so, dass man eigentlich nicht mit ernsthaften Themen richtig konfrontiert wird. Also es ist nicht so, dass das bei allen gleich behandelt wird und auch nicht so, dass alle Stellung nehmen. Ja, wenn Herr Palmer zu was nicht Stellung nehmen will, nimmt er natürlich sowieso nicht Stellung. Das hat er eben so. Aber es werden nicht die gleichen Themen für die gleichen für die verschiedenen Personen angesprochen. Und damit ist natürlich sofort ein Ungleichgewicht da. Die Zuhörer können das gar nicht direkt vergleichen. Und deswegen haben die natürlich ein Problem, sagen wir mal, das intellektuelle Gewicht dem finanziellen Gewicht entgegenzustellen.
Also wenn ich mir den Markus Vogt angucke, sein Parteipamphlet irgendwie, zumindest hat es mich amüsiert, also das muss ich dazu sagen, Markus Vogt ist von der Satirepartei und er bezieht sich auf den Tübinger Stammtisch Huhn. Du bist parteilos und eigentlich eher von der Fahrradfahrfraktion, also du bist Vorsitzender im Radfahrverein. Hast du auch einen Standort, auf den du dich politisch beziehst oder bist du komplett losgelöst von allen Parteien und Organisationen?
Also ich bin von den Parteien total losgelöst, aber ich bin natürlich schon in einem eher links von der Mitte liegenden Spektrum zu verorten, wobei ich natürlich in manchen Punkten auch der CDU recht gäbe, wenn die in meinen Augen sachlich recht haben. Da bin ich also so weit offen, dass ich mir einfach die Position, die jetzt auf den jeweiligen Fall zutrifft, genau anschaue. Und wenn jemand Bockmist redet, ist es mir auch egal, von welcher Fraktion ist. Und wenn einer recht hat, ist es mir auch egal, von welcher Fraktion ist. Dann suche ich mir schon das raus, wo ich meine, dass sachlich die richtige Position ist.
Mhm. Also der Markus Vogt seinerseits ist Gemeinderatsmitglied, arbeitet in der politischen Kultur in Tübingen mit. Finde ich ein bisschen sonderbar vom Tagblatt, den als Spaßfraktion zu beschreiben, weil sie können seine Arbeit im Prinzip auch angucken und sich damit beschäftigen. Dein Pamphlet, 8 Seiten geschrieben, inhaltlich über Tübingen, habe ich mir auch angeguckt und du beschäftigst dich ja auf der einen Seite mit Stadtentwicklung, da geht es um den Busbahnhof, um die Kultur, um die Mensa, um den Campus, um die Wohnraumentwicklung. Dann beschäftigst dich du da mit dem Verkehr, das betrifft die Stadtbahn, die gemeinsamen Verkehrsflächen für Auto, Fußgänger und Fahrräder und der Fahrradverkehr im Speziellen. Und du beschäftigst dich mit der städtischen Infrastruktur, wenn es um Tiere, Soziales geht und um den Zustand der Stadterhaltung. Und du beschäftigst dich hier mit der Bürgerbeteiligung in deinem Pamphlet. Das macht jetzt auch nicht den Eindruck auf mich, als wenn das so aus so einer Satire oder lustigen Ecke kommt. Kann das sein, dass sich die Tagblattredakteure gar nicht mit dir und auch mit dem Markus Vogt inhaltlich beschäftigt haben, sondern von vornherein so einen politisch motivierten Rassismus ausleben in ihren Medien, euch beiden gegenüber und auf der anderen Seite gleichzeitig die Macht, also sagen wir mal Herrn Palmer und Frau Soltis, hofieren?
Ja, ich meine, Herr Palmer hat natürlich die besten Verbindungen und die meisten Förderer, auch beim Tagblatt, das ist völlig klar. Deswegen wird er natürlich immer da Vorteile haben. Frau Soltis hat es etwas weniger. Der Markus Vogt hat ein paar Fans. Sein Programm möchte ich nicht übermäßig kommentieren. Ich würde es so nicht machen, sage ich ganz ehrlich. Ich habe einfach ernsthafte, konkrete Punkte mir rausgesucht, wo man das jederzeit nachprüfen kann, wo man auch ganz konkret Stellung nehmen kann und kein allgemeines politisches Geschwafel. Das war also auch in der Hermann-Hepper-Halle, denke ich mal, habe ich das vertreten. Und es musste leider etwas schnell gehen, weil die Zeit etwas beschränkt war. Aber wer gut zugehört hat, hat gemerkt, dass da schon ziemlich viel kommt. Und ich denke, mein Vorteil liegt darin, dass ich eben viele kleine und präzise Dinge in Tübingen kenne, wo die anderen sich eigentlich gar nicht wirklich damit beschäftigen.
Wie sieht das auf so einem Podium? Wie wird da eine kritische Diskussion, wenn du ein Thema ansprichst, unterbunden?
Das geht meistens über die Zeitfrage. Wenn man merkt, es wird irgendwie schwierig für die anderen Parteien, dann unterbindet man einfach den Redefluss und sagt, das war es jetzt oder das war jetzt gut so, das war jetzt eine schöne Stellungnahme oder sonst irgendwas. Man formuliert es manchmal auch positiv, aber man versucht einfach dann, das ganz schnell zu unterbinden, unabhängig von der tatsächlich verwendeten Zeit.
Und wie läuft das dann in der nachträglichen Berichterstattung über dich? Also du hast erzählt, ein Beitrag aus dem RTF1 Regionalfernsehen wurde in der Südwestpresse oder im Tagblatt kommentiert.
Ja, das ist halt oft so, dass dann entweder irgendwas verdreht wird oder verstellt wird oder halbiert wird. Und dann sieht es natürlich gleich mal doof aus. Ja, also ich habe zum Beispiel beim RTF-Podium gesagt als Motto, sich bemühen und dann einen drauflegen und noch einen und noch einen. Ja, weil für mich ist das eigentlich ganz wichtig, dass sich jemand wirklich drum bemüht um die Sache und nicht einfach nur so tut und dann eben nicht nur den Ansatz macht, sich zu bemühen, sondern dann wirklich dranbleibt und immer wieder nachhakt und immer wieder weitermacht. Und das sehe ich eben bei manchen der großen Kandidaten eben nicht, die, wenn denen irgendwas auf den ersten Platz nicht gefällt, dann kippt es hinten runter. Und das war für mich ganz wichtig, aber in der Zeitung stand dann halt nur sich bemühen und das sieht dann so aus, wie wenn im Zeugnis von einem Arbeitgeber,
er hat sich bemüht,
das ist so ein bisschen Larifari. Und umgekehrt, der Herr Palmer hat gesagt, er hätte kein Motto und es kam ein paar Tage später, kam auf einmal ein Bericht, dass er ein Motto hätte, weil da hat er auf einmal dann irgendwo eins gefunden. Und na, das ist dann schon ein bisschen tendenziös nachgeschoben, meine ich.
Gut, im Verhältnis zu Herrn Palmer, da können wir vielleicht dann noch einiges herausarbeiten, wenn wir über den Fahrradverkehr in Tübingen reden. Du bist Vorsitzender vom Fahrradverein und der Boris Palmer ist ja der eigentliche Fahrradbürgermeister Deutschlands. Also von dem her sollte es da ja genügend Schnittmengen geben, um sich kritisch zu diskutieren. Aber das hat sich in dem Wahlkampf kein einziges Mal ergeben, oder?
Nee, weil Herr Palmer einfach nicht drauf eingegangen ist, überhaupt nicht. Ja, die Kritikpunkte, die kann man relativ konkret, habe ich auch gemacht. Also zum Beispiel die Wilhelmstraße kann man einen Punkt nach dem anderen direkt entlang der Strecke aufführen. Das führt aber zu keinerlei Konsequenzen. Es führt nicht mal dazu, dass Herr Palmer sich das im Kopf merkt und ganz schnell mal die gröbsten Sachen beseitigen lässt. Es tut sich gar nichts. Er wirbt zwar, wie fahrradfreundlich er wäre und wie toll er als Fahrradfahrer ist, aber in der Praxis setzt er sich weder für den Radsport, das habe ich selber erlebt, noch für die Fahrradfahrer direkt ein. Im Gegenteil, also wenn man einen kritischen Punkt mal bringt und ihn persönlich darauf anspricht, dann weigert er sich darüber zu diskutieren.
Ich habe hier an meiner Seite Hermann Johannes Sassmannhausen, einen der Kandidaten, die hier von der Bürgerinnen-Szene in Tübingen, sei es das Tagblatt oder das Sozialforum oder auch die Gewerbetreibenden, die ihre Veranstaltung im französischen Viertel gemacht haben. Was war das für ein Verein oder eine Gruppe? Weiß ich gar nicht.
Ja, es waren Gewerbetreibende aus dem französischen Viertel, aber ich habe es dann nicht genau mitgekriegt. Ich habe nur mitgekriegt, dass da was ist, aber so spät, dass ich dann gar nicht mehr hingehen konnte. Eine Einladung, eine direkte, habe ich nicht gekriegt. Und ich meine, bei solchen Veranstaltungen kann ich es noch einigermaßen verstehen, dass sie vielleicht nicht alle haben wollen, aber sagen wir wie beim Tagblatt oder bei solchen Veranstaltungen, da hätte ich doch gerne gesehen, dass es etwas gleichmäßiger behandelt wird.
Ja, aber die Gewerbetreibenden aus dem Franzviertel, das ist ja nicht gerade die High Society, die man unterstellt, dass sie politisch eher rechts stehen, sondern eigentlich sind das doch Kleingewerbetreibende, die auch relativ fortschrittliche Gedanken haben, aber trotzdem derart undemokratisch funktionieren bei einer Bürgermeisterinnenwahl. Wie kann das denn sein? Oder ist Boris Palmer auch nur ein Abbild von einem Grünen, der aber jetzt, sagen wir mal, seine Reaktionen auf die Tierschützerinnen-Demo, die waren ja absolut reaktionär im Prinzip. Sind die Grünen hier in Tübingen eigentlich die bessere FDP oder wie?
Na, so könnte man schon ein bisschen sehen. Die Grünen sind halt in der Zwickmühle. Auf der einen Seite haben sie ihren eigenen Parteikandidaten und wollen dem auch nicht in den Rücken fallen, was ja verständlich ist. Auf der anderen Seite bringt er oft auch Themen, die manchem Grünen schon ein bisschen den Magen rumdrehen. Und in meinen Augen ist es das, was er macht, überhaupt nicht ökologisch. Ja, wenn man ständig irgendwelche neuen Sachen braucht, dann ist es eigentlich nicht ökologisch, sondern ökologisch wäre, die Sachen, die man hat, so lange zu gebrauchen, bis sie nicht mehr zu gebrauchen sind und dann sich was Neues zu leisten.
Schauen wir mal den Fahrradverkehr in Tübingen an, was der jetzige Bürgermeister Palmer dort unternimmt oder eigentlich eher mehr, also meines Erachtens mehr sein lässt. Wie siehst du die Situation für Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen in Tübingen und was hat Boris Palmer in seinen 4 Jahren, ist er jetzt, glaube ich, Bürgermeister gewesen, 5, 7, 8? 8 Jahre schon, die Zeit vergeht. Was hat Boris Palmer in diesen 8 Jahren für den Fahrradverkehr in Tübingen erreicht? Das ist ja seine Kernkompetenz eigentlich.
Ja, eigentlich überhaupt nichts. Im Prinzip ist es eigentlich eher schlechter geworden. Die Radwege zerfallen langsam. Man kann in der Wilhelmstraße schauen, wie viele Risse die haben. Also alle 10, 20 Zentimeter ist ein Riss drin am Museum in der Gegend. Es sind überall Ecken drin, wo es wirklich gefährlich ist, wo man keine Sicht hat, wo man irgendwo zum Beispiel beim Lothar-Meyer-Bau quer auf den Radweg hinstehen muss, wenn man von rechts kommt, um die Ampel auszulösen, um rüber in die Mollstraße zu kommen. Das sind viele Dinge, die können schlichtweg gar nicht sein. Also wenn man bei Regen fährt, fährt man sowohl am Europaplatz als auch in der Wilhelmstraße, als auch in der Kelternstraße gerne mal durch Pfützen durch. In der Kelternstraße ist es mehr Schacht für die Radbreite vorgesehen als für den Radfahrer. Das kann es letztendlich nicht sein. Das ist eigentlich nur ein Alibi-Radweg, nur um angeben zu können, wie viele Radkilometer man in der Stadt hat. Und dann braucht man ja gar keine Radwege haben, wenn man nur damit angeben will. Man muss echte Radwege haben, die auch was bringen.
Also in den neu gebauten Vierteln fällt mir auf, dass die Fahrraddurchfahrten durch diese Wohnkomplexe oder durch diese Viertel mit Bordsteinen und Rinnen gespickt sind, wo man ewig bremsen muss und anhalten muss, damit das Fahrrad nicht dabei kaputt geht. Überall sind auf den Fuß- und Fahrradwegen haufenweise Poller hingebaut, vielleicht, dass keine Autos fahren dürfen, aber selbst mit dem Fahrrad muss man durch die engen Pollers durchziehen. Frauen und Väter mit ihren übergroßen Kinderwagen oder Kinderanhängern kommen durch diese Poller irgendwie eventuell gar nicht oder kaum durch. Das ist im Prinzip, oder in deren Dingen hier die Heinlenstraße, da sind fette Betonkubusse auf die Straße gebaut worden, obwohl die Straße breit genug gewesen wäre, um extra Gehweg, extra Fahrradfahrweg und extra Autofahrweg irgendwie hinbauen zu können, ist da Beton auf die Straße transportiert worden, wodurch sich jetzt Fahrradfahrer und Autofahrer gegenseitig behindern müssen, zwangsweise.
Ja, also ich denke, diesen Gegensatz immer aufzubauen zwischen Autofahren und Radfahren ist schlichtweg Blödsinn. Die Radfahrer und die Autofahrer müssen an manchen Stellen schlichtweg getrennt werden, da wo die Autos zu schnell werden. Und da wo sie langsam sind, da kann man, wenn man genug Platz hat, auch bequem umeinander rumkommen. Weil das ist natürlich klar, bei den Radfahrern gibt es auch große Geschwindigkeitsdifferenzen, so wie bei den Autos auch. Bei den Autos haben sie sich nivelliert, aber bei den Radfahrern ist es immer noch so, der eine fährt eben mit 10 Stundenkilometern und der andere fährt mit 35 oder mit 30 und der will natürlich nicht hinter dem mit 10 Stundenkilometern die ganze Zeit hergondeln.
Ich habe immer irgendwie den Eindruck vom Herrn Palmer, dass er einen Keil treibt zwischen die verschiedenen Verkehrsteilnehmer. Also zwischen Autofahrer sollen verdrängt werden aus Tübingen, aber wie sollen die Menschen Tübingen ohne Auto überhaupt bereisen? Der öffentliche Nahverkehr ist ja, also gerade nachts geht er gegen null oder auf den Dörfern hier ringsrum, findet da ja am Wochenende im Prinzip auch gar nicht statt. Das Prozedere zwischen Fußgängern und Fahrradfahrern wird ja in Tübingen auch nicht thematisiert, obwohl es da ja relativ viel Konfliktpotenzial gibt, wo die Stadt eigentlich eingreifen könnte, um da ein bisschen mehr Harmonie und die Gefahrenmomente herauszunehmen aus dem Ganzen.
Ja, es werden zusätzliche Gefahrenmomente noch eingebaut. Nimmt man nur die grauschwarzen Steine in der Mühlstraße, da müssen ständig die Radfahrer und Fußgänger drumherum und kommen sich gegenseitig in die Quere. Wenn es da mal einen Sturz gibt, wenn einer mit dem Gesicht auf so einen Stein drauf fällt, dann ist es wirklich übel. Und die Steine zeigen ja, wenn man sie genau anguckt, dass sie öfters gerammt werden und sicher nicht nur von Autos. Ich habe es auch schon von Leuten erzählt, dass sie dran mit dem Fahrrad gescheitert sind. Und es ist in manchen Wegen, wie zum Beispiel an der Uni, einfach schon das Konfliktpotenzial vorprogrammiert. Wenn man das so organisiert, dass die Leute sich ständig kreuzen müssen, dann kann es nicht konfliktfrei gehen. Und man muss dann irgendwann auch mal sagen, wir beschildern irgendwas so deutlich, dass man sagen kann, das ist jetzt der Weg für die Radfahrer, das ist der Weg für die Fußgänger, das ist eigentlich nicht zu übersehen und wir reden auch mit den Leuten, dass es einigermaßen funktioniert. Aber das Gegenteil ist der Fall, es werden immer mehr Dinge gebaut, wo die Leute sich in die Quere kommen und damit kriegen sie Streit miteinander, das ist völlig klar. Und das muss man irgendwie moderieren und muss die örtlichen Gegebenheiten auch so ändern, dass das nicht der Fall sein wird. Aber wenn jetzt der Herr Palmer seine Stadtbahn noch durch die Mühlstraße bauen will, dann ist von diesem Gehweg die eine Seite den Fußgängern und die andere Seite den Radfahrern und dann wird es für die beiden wieder enger. Das ist schon vorprogrammiert, dass es da Probleme gibt. Abgesehen davon, dass natürlich dann die Sturzgefahr für Radfahrer, wenn sie an die Schienen drankommen, extrem steigt.
Mhm. Im Prinzip hört sich das für mich alles nachvollziehbar an, was du da berichtest. Doch die Tübinger Bürgerschaft möchte sich damit nicht wirklich beschäftigen. Sind die im Prinzip zufrieden? Die haben einen relativ bekannten Bürgermeister, der ab und zu mal im Fernsehen auftaucht und haben eine tolle Universität, aber Stadtentwicklung findet nicht statt. Weil eigentlich denke ich mir doch immer, wenn jetzt zum Beispiel die Gewerbetreibenden aus dem Franzviertel, die sollten doch eigentlich darauf angewiesen sein, dass es Kritik und alternative Meinungen zu dem Herausdrängen des Autoverkehrs aus der Stadt durch einen grünen Bürgermeister geben sollte. Gibt es aber scheinbar gar nicht. Sind die damit zufrieden?
Ich glaube, da ist einfach auch die Gemengelage zu unterschiedlich. Es sind Leute, die sind relativ ökomäßig drauf, die fahren alles mit dem Fahrrad. Es sind Leute, die sagen, dass sie ökomäßig drauf wären, sind es aber überhaupt nicht. Und es sind Leute, die sind ganz normal, wie jeder andere auch, der auch CDU oder FDP wählt drauf, machen im Prinzip in der Praxis keinen Unterschied, selbst wenn sie grün wählen. Und dadurch, dass es so schwieriges Verhältnis untereinander ist schon, konzentrieren sie sich eben auf das, was für sie praktisch ist und wo sie einfach kurzfristig den größten Vorteil erhoffen. Und da ist natürlich ein Kandidat, der vielleicht jetzt nicht sofort irgendeine Wirkung zeigen kann, vielleicht für sie nicht so interessant. Wobei ich eben sagen möchte, es fehlt ja oft nicht nur an der politischen Durchsetzungsfähigkeit, sondern es fehlt schlichtweg an der Idee. Die meisten Sachen in Tübingen könnte man relativ gut regeln, aber die Idee fehlt schlichtweg. Also bloß ein ganz kleines Beispiel, wenn man den Radweg am Sportinstitut vorbei, am Österberg entlang nach Lustenau fährt, dann kommt irgendwann mal der Radweg an die Stelle, wo der Weg vom Österberg runterkommt. Und da ist eine Hecke, die ist einfach viel zu hoch. Da ist eigentlich rechts vor links. Da fährt jeder volle Kanne dran vorbei. Man müsste eigentlich nur die Hecke runterschneiden. Da denkt keiner einfach dran. Es denkt niemand dran. Und so sind ganz viele Punkte, wo niemand dran denkt, wie man es eigentlich besser machen könnte. Man möchte aber auch aus Bequemlichkeit oder weil man sein Geschäft so organisiert hat, dass es schon läuft, wie es gerade läuft, möchte man eben den Ding nicht rühren.
Im Gespräch hier mit Hermann Johannes Sassmannshausen, dem Bürgermeisterkandidat aus der, ich sage es ja nicht gerne, aber mit der Spaßfraktion, ist das nicht auch irgendwie so was Nettes, was einen aufbaut, wenn man quasi nicht als so der muffige Politikertyp gesehen wird, sondern auch ein bisschen was Lustiges hat?
Ja, also ich mache gern Spaß, aber bei der Politik muss irgendwann mal der Spaß draußen bleiben. Der Spaß kann, sagen wir mal, hinterher, wenn man gemeinsam was macht, zum Beispiel gemeinsam Sport macht oder gemeinsam sich in eine Kneipe zurückzieht oder so, da habe ich auch kein Problem. Ich habe ein relativ gutes Verhältnis auch zu Politikern, die ganz andere Richtungen verfolgen. Aber wenn man ein politisches Programm präsentieren will, dann hört meiner Ansicht nach der Spaß auf. Und da müssen einfach konkrete Punkte her und die müssen so gegliedert sein, dass man auf der einen Seite eine klare Linie erkennen kann, auf der anderen Seite müssen aber auch die Details irgendwo mal herauskommen. Wenn man als OB sich nicht um die Details kümmert, macht man irgendwo einen Fehler, und wenn man sich nur um die Details kümmert, macht man einen Fehler.
Wie spaßig ist die Verkehrspolitik von Boris Palmer in der Hinsicht, dass Autos aus Tübingen herausgedrängt werden sollen? Im Prinzip kenne ich auch keine einzige Ansage, wie Autos sinnvoll integriert werden sollen in das Wirtschaftsleben der Stadt. Wenn ich mir denke, die Kliniken ohne Autoanbindung ist völlig unvorstellbar. Also das ganze Personalwesen, die ganzen Patienten, die dorthin und wegreisen, müssen im Prinzip oft mit Auto hingebracht werden oder anreisen. Einkaufen, Lebensmittel einkaufen, Getränke einkaufen ohne Auto ist ja im Prinzip unmöglich. Also die Leute müssen ja aus der Stadt oder aus einem Neubauviertel hin auf die grüne Wiese mit dem Auto fahren, um Lebensmittel einkaufen zu können, weil es in ihrem Neubauviertel keine Lebensmittelläden gibt. Oder die Menschen, die in und um Tübingen herum arbeiten, die müssen im Prinzip auch mit dem Auto fahren, weil der öffentliche Nahverkehr das so gar nicht hergibt, dass sie diesen benutzen können, wenn sie irgendwie vom Dorf kommen zum Beispiel. Also da hilft ja auch eine Stadtbahn, die dann eine Buslinie ersetzt, so wie du geschrieben hast, die hilft ja kein bisschen, weil an wessen Wohn- oder Arbeitsstätte fährt denn diese Stadtbahn schon vorbei, dass er oder sie benutzen würde. Also wie spaßig ist die Verkehrspolitik von Boris Palmer in Tübingen?
Das ist in meinen Augen überhaupt nicht spaßig und sie bringt auch nicht viel, weil die Leute gegeneinander auszuspielen bringt nichts. Wenn jemand aus eigenem Antrieb und durch Überzeugung sagt, okay, ich nehme mein Fahrrad und meinen Fahrradanhänger und hole auch meine Getränke mit dem Fahrradanhänger, dann ist das schon okay. Das ist auch das Ziel sozusagen. Aber die meisten Leute brauchen eine gewisse Zeit, bis sie überhaupt mal so weit kommen, dass sie zu ökologischeren Verkehrsmitteln greifen. Und sie sind eben auch nicht jederzeit dazu in der Lage. Man muss einfach sehen, dass man ein Zeitbudget am Tag hat. Und dieses Zeitbudget hat je nach Job und je nach Familie oft nur wenige Stunden übrig. Und wenn man diese Stunden noch einschränkt, dann kriegt man einfach soziale Probleme. Dann werden die Leute immer genervter. Und ich kriege es ja mit von vielen Kollegen, auch Jugendlichen und so weiter, die einen richtigen Hass auf Herrn Palmer haben, weil er ihnen sozusagen alles verbieten will. Und das kann nicht funktionieren. Ich habe es mit meiner schwerkranken Mutter erlebt, die ich dann immer in die Klinik fahren musste, wo ich jede Menge Zeug mitnehmen musste, weil die Klinik das schon gar nicht vorgehalten hat. Also von der Beatmung über die künstliche Ernährung und so weiter, da war im Prinzip die komplette Rückbank belegt über Jahre. Und sowas kennt Herr Palmer offensichtlich überhaupt nicht. Es ist ihm auch völlig egal. Er möchte das einfach ausblenden, wo das Problem liegt. Und so kann man an die Dinge nicht herangehen. Es ist einfach sein Problem, dass er zu wenig mit vielen verschiedenen Menschen redet und deren Argumente auch tatsächlich anhört und gewichtet. Natürlich kann irgendein Jugendlicher, der jetzt bloß spaßeshalber mal einmal irgendwie um den Botanischen Garten rumrasen will, darauf verzichten. Das ist sicher nicht so arg schwer. Aber man muss schon auch sehen, dass man der Jugend auch noch gewisse Freiräume lassen muss und sie auch in unsere Gesellschaft integrieren muss, in dem Sinne, dass sie lernen, wie es vielleicht besser geht. Und ich habe selber als junger Mann, denke ich mal, ab und zu auch den Rausch der Geschwindigkeit genossen. Da wäre man einfach unehrlich, wenn man das nicht sagen würde. Ich war noch relativ vernünftig gegenüber vielen Altersgenossen. Und ich bin schon als Jugendlicher in der Zeit, in der man wenig Rad gefahren wurde, so gut wie alles mit dem Rad gefahren, auch ganz weite Strecken. Aber selbst als eigentlich ziemlich engagierter Radfahrer muss ich einfach einsehen und muss einfach für mich auch feststellen, wenn ich jetzt mal kurz 8 Kartons transportieren muss, dann habe ich mit dem Fahrrad da irgendwo mal einfach ein Problem.
Und wie ist es mit der, sagen wir mal, mit der kulturellen Teilhabe? Also das bezieht sich ja jetzt alles noch relativ viel auf das Stadtgebiet Tübingen. Mensch wohnt in Tübingen und agiert in Tübingen. Aber wie ist die kulturelle Teilhabe, wenn ich jetzt auf dem Dorf wohne? Also ich beschreibe das immer flapsig so, dass die jungen Menschen ins Auto gezwungen werden, wenn sie abends Disco oder Konzerte besuchen wollen, weil sie können mit dem öffentlichen Nahverkehr vielleicht noch hinfahren, aber auf jeden Fall nicht mehr zurück nach Hause oder müssen halt bis zum nächsten Morgen warten, bis sie dann um 8 Uhr oder so dann vielleicht mal irgendwie auf ihr Dorf nach Hause kommen. Wie ist das einzuschätzen? Passiert da in Tübingen was?
Passiert eigentlich ganz wenig. Die Jugendlichen machen das selber, sie wollen es auch selber, sie wollen sich auch ihre eigenen Wege suchen. Und ich denke, man könnte zum Beispiel gerade durch die Platzierung zum Beispiel von Discos oder sowas ja natürlich auch diese Probleme erleichtern. Wenn zum Beispiel beim Bahnhof Lustenau, zum Beispiel am BK-Gelände eine Disco wäre, wäre das natürlich viel praktischer wie am Depot. Das hätte man sich vorher überlegen müssen. Kann man sich jetzt als zusätzlichen Standort natürlich auch wieder weiter darüber Gedanken machen. Aber offensichtlich werden sich die Gedanken nicht gemacht, sondern es geht nur darum, welcher Investor kriegt möglichst viele Sachen an einen Platz reingeklotzt und wer zahlt am meisten. Und das ist so in meinen Augen nicht für eine Stadtentwicklung richtig positiv. Die Stadtentwicklung muss ja so sein, dass sie möglichst viele Gesichtspunkte gleichzeitig berücksichtigt und sie auch ein bisschen aneinander vorbeibringt. Früher war ja immer das Problem, dass es im Prinzip eigentlich eine gewisse Linie gab, wo die Leute, gerade die Jungen, wenn sie in die Disco gegangen sind, dann sind sie vom Schlachthof über die Brunnenstraße und dann runter über die Mühlstraße zum Depot gelaufen. Und da konnte man immer genau die Spuren verfolgen, wo es hingeht. Das heißt, es ist nicht völlig unmöglich, sowas auch zu planen. Ja, wenn man weiß, wo die Discos sind, dann kann man auch die Folgen relativ schnell abschätzen. Das wird aber eigentlich nicht gemacht.
Mhm. Du hast jetzt die Stadtentwicklung angesprochen. Wir erleben ja gerade Tübingen so einen Boom, einen Bauboom quasi von ganzen Stadtvierteln, die hier neu entstehen. Fast zu 100% wird mit Plastik isolierte Betonplatte gebaut, auch nur für die Klientel Baugesellschaften und Investoren, so in der Version. Also Einzelbauherren oder Baudamen haben überhaupt gar keine Chance, an Grundstücke zu kommen. Die Häuser in der Innenstadt sind in der Regel nicht bezahlbar und es wählen auch relativ viele Menschen, die dann von irgendwo von diesem Erdball herkommen mit dicken Geldbündeln, die dann auch den Zuschlag kriegen für diese Häuser. Also es für das Individuum findet in der Stadtentwicklung eigentlich nichts mehr statt in Tübingen, währenddessen das ganze Terrain mit Betonplatte und Investoren und Baugesellschaften belegt ist. Wie kann man denn diesen Trend überhaupt umdrehen?
Ja, den Trend könnte man eigentlich nur dadurch umdrehen, indem die Stadt zum Beispiel über ihre eigene GWG seine Sachen aufkauft und dann konkret auch vorschreibt, was da zu machen ist. Ein Teil ist die bauliche Gestaltung, wo die Stadt eigentlich sagen könnte, das tun andere Gemeinden ja auch und hat Tübingen auch oft genug gemacht, dass sich das Neugebaute etwas mehr dem alten Bestand optisch auch annähert, dass man das auch ein bisschen besser kontrolliert und mit den Wohnungen mit Mietpreisbindung oder Sozialwohnungen könnte man schon auch direkt Einfluss nehmen, nur haben offensichtlich durch irgendwelche Türchen Investoren sehr gute Karten. Ist einem privaten Verkäufer von einem Grundstück auch nicht zu verübeln, wenn er möglichst viel dafür kriegen will. Aber die Dinge, die durch die Stadt entwickelt werden, da denke ich, wäre doch etwas mehr soziale Rücksichtnahme notwendig. Ich meine, wenn man sagt, man hat 3000 Wohnungen gebaut und davon seien 130 Sozialwohnungen, wie es Boris Palmer selber sagt, ist das in meinen Augen eher ein Armutszeugnis. Es ist natürlich immer klar, dass direkt bauen können nur Leute mit Geld und je größer sie bauen können, desto mehr Geld müssen sie haben. Aber es muss natürlich auch gebaut werden für die Leute, die in Miete leben wollen oder nur können. Und das kommt im Moment total zu kurz und wird auch sehr widersprüchlich gehandhabt. Zum Beispiel hatte Herr Palmer auf der einen Veranstaltung vom Tagblatt gesagt, die Sozialwohnungen kommen an die Bahn. Und beim Sozialforum sagt er dann, die werden schön reingemischt. Da scheint mir auch keine wirkliche Linie dahinter zu stecken.
Sozialwohnungen an die Bahngleise zu bauen, irgendwie das als Aussage eines grünen Bürgermeisters, das finde ich eigentlich schon ziemlich heftig, aber das reiht sich eigentlich nur an einen Haufen Anekdoten, die manchmal lustig, aber manchmal auch sehr erschreckend sind, wenn es um Boris Palmer geht. Was mir auffällt, ist, dass die Urbanität in den neu gebauten Vierteln oder Gebieten wieder stark abnimmt. Also wir haben hier mal das französische Viertel gebaut gekriegt mit einem hohen Grad an Urbanität, mit Platz für Kleinkünstlern, für Kleingewerbe, für Familien, für alle möglichen Leute. Das hat dort hervorragend funktioniert und könnte eigentlich als Vorzeigebau Beispiel Tübingen beleben. Das tut es aber gar nicht, sondern seit Bürgermeisterin Ruth Scherer und jetzt auch mit Boris Palmer, 8 Jahre Bürgermeister, nimmt die Urbanität in den Neubaugebieten immer weiter ab. Es gibt keine Lebensmittelläden, es gibt kein Kleingewerbe, es gibt keinen Platz für kleine Künstlerinnen oder für die Künstlerinnen-Szene. Eigentlich nur noch Investoren-Wohn-City. Ist das, was wir das von einem grünen Bürgermeister erwarten? Oder wie lässt sich das anders gestalten?
Also in meinen Augen ist Boris Palmer kein Grüner. Er ist eigentlich in meinen Augen, könnte genauso gut in der CDU sein. Aber er hat ein paar Themen, mit denen er sich gerne profiliert. Wenn ich eben genau hinschaue, was er macht, dann ist es eigentlich nicht allzu viel. Er profiliert sich bei manchen Themen extrem, wie zum Beispiel bei dieser Stadtbahn, und bei anderen Themen, da tut er nur so, als ob er dran wäre, wie zum Beispiel bei den Radwegen, macht überhaupt nichts. Und so ist es, denke ich, bei der Kultur oder bei anderen solchen Dingen genauso. Ich habe so den Eindruck, es interessiert ihn nicht wirklich, weil es mit seiner Lebenswirklichkeit nichts zu tun hat. Und seine Lebenswirklichkeit ist vermutlich das einzige relevante Kriterium, nach dem er sowas entscheidet.
Wie sollte stattdessen ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gestrickt sein?
Ja, in meinen Augen muss eigentlich ein guter Bürgermeister versuchen, mit allen Leuten zu reden, egal ob sie ihm passen oder nicht. Er kann nicht einfach dann sagen, ja, sie haben mich nicht gewählt, mit ihnen rede ich nicht, wie es Boris Palmer gerne tut. Das habe ich auch so wörtlich schon gehört von ihm. Das ist der falsche Weg. Man kann auch mal mit Leuten, die eine komplett andere politische Linie fahren, über die Dinge reden und man bekommt da jedes Mal eigentlich auch Gesichtspunkte erzählt, die für einen schon auch mal ein gutes Erlebnis sind. Und deswegen bin ich eigentlich nicht so dafür, politisch zu polarisieren in jedem Fall. In Einzelfällen muss man Entscheidungen treffen, dann muss diese auch getroffen werden durch eine Abstimmung, wo es nur so oder so geht. Aber bevor man zu dieser Entscheidung kommt, müssen eigentlich alle beteiligt sein. Alle, die davon betroffen sind und alle, die zur Entscheidung zugelassen sind. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Straße umgebaut wird, dann müssen alle Anlieger angeschrieben werden, dann muss eine Versammlung erfolgen, dann müssen alle, die die Straße benutzen, berücksichtigt werden. Und da kann man nicht sagen, man lässt nur 35 Personen zu irgendeinem runden Tisch oder sowas zu und man belegt den runden Tisch dann auch nur mit Leuten, die man aus irgendwelchen Gründen selber delegiert, sondern da muss jeder kommen können, der will. Und da muss man eben auch so viele Sitzungen machen, wie notwendig sind, um das Ganze einigermaßen zu klären. Das ist eigentlich das Problem von Boris Palmer bisher, dass er diese echte Bürgerbeteiligung nie gemacht hat, sondern nur so eine Pseudo-Bürgerbeteiligung, wo Leute, die es total interessiert, überhaupt nicht rangekommen sind, weil sie es entweder nicht wussten, wann die Sitzung stattfindet, oder weil er eben einfach Leute ausgeschlossen hat.
Also eine Bürgerinnenbeteiligung lässt sich ja auch nicht mit einem runden Tisch oder einem Podium produzieren. Wie kann denn sowas aussehen in Tübingen?
Das kann ganz einfach so aussehen, dass man eine Räumlichkeit verwendet, wo man sowohl in einen kleinen Raum gehen kann, als auch in einen großen, je nachdem wie der Andrang ist. Also nehmen wir mal an, die Fürststraße wird jetzt zur Fahrradstraße umgebaut. Man lädt alle Anwohner der Fürststraße ein. Man macht es auch in den Schulen bekannt, die zum Beispiel diese Straße nutzen. Man guckt, ob irgendwelche Verkehre da stattfinden, die zum Beispiel zuliefern oder abtransportieren und sowas. Diese Leute, die müssen alle damit zumindest die Möglichkeit erhalten, daran beteiligt zu werden. Wenn sie sie nicht nutzen, ist es ihr Problem. Aber wenn dann die Leute auf mich zum Beispiel jetzt im Wahlkampf zukommen und sagen, ja, sie haben da von der Stadt eigentlich nicht wirklich was gehört und sie würden einfach nur gern mal mit den Leuten drüber reden, wie sie sich das vorgestellt haben, dann ist es in meinen Augen schon ein Armutszeugnis.
Ist das auch eine Idee, da dauerhafte Bürgerbeteiligungsstrukturen aufzubauen? Also mit richtigen Gremien, Organisationen, neben dem offiziellen Gemeinderat, so wie es auch den Jugendgemeinderat gibt, einem Bürgerinnen- oder Baugemeinderat, wo sich die Leute ehrenamtlich mit diesen Situationen beschäftigen können?
Das kommt immer jetzt auf das jeweilige Projekt an. Wenn es ein Projekt ist, in dem wirklich die Bürgerbeteiligung so weit gehen kann, dass jeder auch viele Ideen einbringen kann oder seine Idee, dann ist es sicher gut, wenn man das als praktisch als eine Art Ausschuss behandelt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den Gemeinderat, der es insgesamt behandelt und entscheidet. Dem kann man natürlich seine Kompetenzen nicht wegnehmen. Aber wenn man die Bürger gar nicht behandelt, kann man immer schön von der Schweiz reden, wo die Bürger alles entscheiden können im Zweifelsfall. Aber wenn man nichts in die Richtung tut, ist es in meinen Augen eine Worthülse.
Mhm. Gut. Und du hast gesagt, mit dir können die Leute reden, egal ob du gewählt wirst oder nicht und egal ob es vor oder nach der Wahl ist. Gibt es da eine Möglichkeit, dich anzusprechen?
Ja, also ich stehe im Telefonbuch. Ist gar kein Problem, mich anzurufen, auf den Anrufbeantworter zu sprechen, lange klingeln lassen.
Bist du auch so Facebook-kompatibel wie der Herr Palmer?
Das bin ich nicht, möchte ich ehrlich gesagt auch nicht sein. Ich möchte nicht jederzeit überall präsent sein und ich möchte auch nicht zu jedem Senf noch meinen persönlichen Aufstrich noch dazu liefern. Also jeder darf schon seinen eigenen Senf ein bisschen produzieren, meine ich schon. Aber wenn es um tatsächliche Projekte geht, dann muss man auch muss auch jeder die Möglichkeit haben, Stellung zu nehmen.
Ja, das war hier mal ein Stück Gegenöffentlichkeit im Tübinger Bürgermeisterinnenwahlkampf. Hier im Studio war Hermann Johannes Sassmannshausen, einer der Kandidaten, die vom Tagblatt und auch anderen Tübinger Organisationen ausgegrenzt werden. Weil angeblich gibt es im Tübinger Bürgermeisterinnenwahlkampf nur zwei Hauptkandidaten, die wählbar sind, wenn ich hier den öffentlichen Verlautbarungen Glauben schenken mag. Und so habe ich mich jetzt gefreut, dass ich dich hier präsentieren konnte im Radio.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass ich die Gelegenheit bekommen habe. Und ich möchte dann doch jeden, wie gesagt, auch bitten, wenn er eine Frage oder Interesse hat, auf mich zuzukommen. Wie gesagt, ich stehe im Telefonbuch von Tübingen. Man kann mir auch über die Post was oder in den Briefkasten reinstecken. Kein Problem. Internetmäßig bin ich leider noch nicht gut drauf, aber vielleicht gibt sich da in der nächsten Zeit auch noch was.
Hermann Johannes Sassmannshausen, die Avantgarde der Bürgermeister der modernen Zeit, würde ich mal sagen.